Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr reinhört in unseren heutigen Podcast. Und zwar freue ich mich jetzt auf ein spannendes Gespräch zum Projekt bei Danone unter dem Thema Daten bei Danone schmecken so gut. Also Danone, eine Marke, die man auf jeden Fall aus der Fernsehwerbung und aus eigenem Test natürlich gut kennt. Und selbst mir schmecken übrigens Fruchtzwerge noch gut, meinen Kindern sowieso oder zumindest einem schon mal. Und ich freue mich heute sehr, dass wir gleich mit zwei Personen sprechen, die ein bisschen was aus dem Bereich Projekt- und Analytics-Erfahrung bei Danone präsentieren. Und zwar sind das zum einen von Seiten Danone der Tobias Riedner und der Alexander Kegel von Quinz, die das Projekt eben mit begleitet haben. Also seid bitte alle gemeinsam mit mir gespannt auf die nächste Zeit, die wir über dieses Projekt plaudern.
Welcome to the Data Universe. Data, Information, Knowledge powered by TDWI. Wir sind die größte Data und Insights Community in Europa. Bei uns bleibst du informiert. Hersteller unabhängig mit fachlich tiefen Einblicken und stets am Puls der Zeit.
Und damit möchte ich euch ganz herzlich begrüßen. Hallo Tobias und hallo Alexander, schön, dass ihr da seid.
Hallihallo.
Hallo Claudia, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass ihr der gefolgt seid. Also wir sprechen heute ein kleines bisschen über euer Analytics-Projekt und ihr kennt das beim TDWI-Podcast, gibt es ein kleines Intro. Natürlich das Wichtigste zuerst, nämlich die Frage, wer seid ihr? Also was arbeitet ihr, wo arbeitet ihr und was macht ihr da so als Aufgabenbereich? Tobias, magst du anfangen?
Klar, sehr gerne. Tobias, mein Name, bin bei Danone seit Januar 2022 zuständig. Zunächst im Dachraum in der Position IT and Data Analytics für Datenprodukte. Hauptsächlich geht es darum, dass wir auf unserer Plattform einmal eine Plattform entwickeln, zusammen mit dem globalen Team und darüber dann Datenprodukte fürs Data Sharing, für Data Analytics, aber auch für Data Science unseren Business- oder businessnahen Usern zur Verfügung stellen, damit wir aus den Daten einen echten Mehrwert generieren.
Vielen Dank. Alexander.
Ja, hallo, Alexander mein Name. Ich bin bei der Qnist als Senior Consultant im Bereich Data Engineering und Data Management tätig, jetzt seit 2 Jahren bei der Qnist und habe davor in diversen anderen Rollen im Grunde genommen schon die letzten 10 Jahre mit Daten gearbeitet, im Bereich Analytics Engineering und aktuell eben den Schwerpunkt Data Engineering, vor allem auf Lakehouse-Plattformen. Und genau, das ist das, was ich bei der Qnist unseren Kunden anbieten. Wir bauen moderne Data- und Analytics-Architekturen in Abstimmung mit dem Bedarf, wie er bei unseren Kunden existiert.
Vielen Dank, Alexander. Jetzt wissen wir schon ein bisschen was über euch, aber wir wollen natürlich vor allen Dingen noch was Persönliches über euch erfahren, nämlich die erste Frage. Und zwar, wann hat es zwischen euch und den Daten Klick gemacht oder gefunkt, Tobias?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Bringt auch so ein bisschen Lächeln auf meine Lippen. Und zwar war das schon im Studium an der Universität Würzburg. Dort gab es eine Vorlesung zum Thema Business Intelligence. Und da habe ich das erste Mal mit Daten gearbeitet. Der damalige Leiter sozusagen war der Carsten Bange, der Gründer damals und heute immer noch Gründer und Geschäftsführer von der BARK, hat eine super spannende Vorlesung gehalten und ich war hin und weg und fand das Thema so cool, dass ich dann danach sofort alles im privaten Umfeld, was ging, analysiert habe, habe meine Uninoten analysiert und visualisiert auf Dashboards, fand es mega cool und hat dann im Endeffekt auch schon dazu geführt, dass ich dann direkt nach dem Studium mich nur bei der BARK beworben habe und dem Carsten dann damals gesagt habe, ich möchte einfach anfangen. Ich habe gar keine zweite Bewerbung geschrieben sozusagen. Genau. Und bin seitdem die letzten 12, 13 Jahre dem Thema treu geblieben. Muss ehrlicherweise sagen, das Beraterleben vor über 10 Jahren, vor Corona, war noch sehr viel von Reisen geprägt. Und habe das genossen, bin dann aber Papa geworden und bin im Würzburger Raum durch verschiedene Inhouse-Positionen gegangen. Und schlussendlich eben aber vor 2 Jahren bei Danone gelandet und arbeite entweder weit im Dachraum oder sogar im europäischen Kontext mittlerweile.
Das klingt ja super spannend. Carsten war erst letztens bei mir zu Gast zum Thema Data Culture. Das kann ich nur bestätigen. Der Mann kann Vorträge halten. Also sehr, sehr positiv. Schön. Also ein der klassische Anknüpfungspunkt, möchte ich sagen. Und ich höre natürlich auch immer gerne von Leuten, die sich auch in der Vorlesung mal begeistern lassen. Also an alle Studenten, die zuhören, so soll es sein. Alexander, wie sieht es bei dir aus? Wann hat es zwischen dir und den Daten Klick gemacht?
Ja, und zwar, das kann ich relativ genau eingrenzen. Das war bei mir im Rahmen meines Psychologiestudiums. Vor allem in der zweiten Hälfte habe ich die Statistik für mich entdeckt. Und was genau das ausgelöst hat, kann ich nicht sagen. Insofern war ich da vielleicht auch im Vergleich zu anderen eher ein Spätzünder, aber habe mich im Grunde genommen in der zweiten Hälfte komplett auf Daten und Statistik gestürzt. Habe dann auch meine Diplomarbeit in einem sehr datenlastigen Thema geschrieben und bin im Grunde genommen seitdem dabei gewesen, wie schon erwähnt, zum Teil eher so im Bereich Analytics Engineering und hatte aber auch schon immer eine große Affinität zur Arbeit am Computer und der Programmierung und bin jetzt über die Schiene dann eben auch so eher so im Bereich gelandet, wie baue ich gute Data Pipelines, inklusive der ganzen softwarelastigen Themen darum herum. Und genau, und das ist also im Grunde genommen bei mir die Leidenschaft, die sich so seit der zweiten Hälfte meines Studiums hier entfaltet hat, wo für mich einfach diese beiden Themen, Softwareentwicklung und die Datenanalyse, in einer großen Leidenschaft für die Arbeit mit Daten aufgegangen sind.
Auch ein interessanter Einstieg. Vielen Dank. Vielleicht noch eine letzte Frage, um ein kleines persönliches Detail über euch zu erfahren. Und zwar bitte ich euch, mir etwas zu erzählen, was wir nicht in eurem Lebenslauf nachlesen können. Alexander, was verrätst du uns?
Gute Frage. Es steht einiges drin bei mir. Was nicht drin steht, ist, dass ich wahnsinnig gerne Kaffee trinke. Und zwar nicht einfach nur Kaffee, sondern vor allem Kaffee aus kleinen Röstereien, die dann eher so auch verschiedene Kaffeesorten anbieten. Und da habe ich einfach für mich entdeckt. Ich bin da kein Spezialist, kein Connoisseur. Aber ich habe einfach für mich entdeckt, dass ich fruchtigen Kaffee sehr gerne trinke. Damit bin ich offenbar in der Minderheit. Viele Leute präferieren offenbar den eher schokoladigen Kaffee. Und ich gehöre zu der anderen Sorte, die den Kaffee eher fruchtig, manche würden vielleicht auch sagen säuerlich, mag. Das steht sicherlich nirgendwo bei mir auf dem Lebenslauf.
Okay, da weiß man aber gleich mal, womit man dich begeistern kann.
Genau.
Wie sieht's bei dir aus, Tobias? Was magst du uns verraten?
Da muss ich natürlich, bevor wir über mich sprechen, nochmal an Alex fragen, trinkst du den Kaffee dann über eine Siebträgermaschine oder French Press oder wie bereitest du das zu?
Ja, also wir haben natürlich mehrere Zubereitungsmöglichkeiten. Ich habe keine, also Siebträger wäre dann das nächste Level, zu dem wir noch aufsteigen müssen. Aber aktuell haben wir vor allem French Press, Aeropress, Keramikfilter, keine normale Tropfmaschine und auch keine PET-Maschine. Auch keine Kapseln. Also alles, was mit der Bohne anfängt, bis auf die Siebträgermaschine.
Klasse, klingt gut. Ja, da glaube ich, kriegt man so ein bisschen raus. Ich bin auch leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich habe es während im Studium auf jeden Fall übertrieben. Ich hatte 14 bis 16 Espressi am Tag getrunken.
Hui.
Hatte auch körperliche Folgen. Habe das heute auf ein gesundes Maß zurückgeschraubt mit 2-3 Tassen am Tag. Und ich trinke heutzutage sehr, sehr gerne immer noch einen Espresso. Bereite aber auch gerne meinen Kaffee, den ich beim lokalen Händler kaufe, über eine French Press zu. Genau. Und was man über mich sonst meistens weiß, in meiner Heimatregion, aber überregional nicht so. Ich habe semiprofessionell Fußball gespielt, habe sozusagen sehr, sehr viel Zeit in meinem Leben mit Fußball verbracht, in Trainingseinheiten, in Spielen, auch in echten, harten Wettkämpfen und sehe den BI-Bereich, den Analytics-Bereich ähnlich zum Fußball als Teamsport. Denn wenn man im Analytics-, BI-Bereich quasi gut aufgestellt sein will, wenn man Projekte gewinnen will, erfolgreich abschließen will, ähnlich wie im Sport, dann braucht man ähnlich wie im Fußball jemanden, der den Kasten sauber hält, der Bälle nach vorne trägt, die Daten zu den Nutzern bringt und am Ende braucht man Analysten oder Stürmer, die dann die Tore schießen beziehungsweise die wichtigen Informationen bereitstellen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wow, schönes Bild.
Da würde ich kurz noch ergänzen, das kann ich aus meiner Erfahrung absolut bestätigen, dieser Aspekt der Teamleistung, weil jetzt insbesondere auf den modernen Datenarchitekturen es einfach super wichtig ist, dass nicht nur alle an einem Strang ziehen, sondern dass auch eine Kultur des Datenbereitstellens füreinander und miteinander etabliert, weil das eben ein traditionelles Problem in BI oder der Datenhaltung ist, meiner Erfahrung nach, dass sich Datensilos bilden. Jeder arbeitet für sich an seinen eigenen Daten. Und das hat eben zu vielen Problemen in der Datenhaltung geführt, die wir jetzt meiner Meinung nach durch die modernen Tools zurückbauen können. Aber dafür braucht es eben auch eine Denkweise, eine Kultur des Miteinanders. Und das fand ich hier gerade ein sehr gutes Stichwort, das ich gerne noch ergänzen wollte, auch durch meine Erfahrungen.
Vielen Dank. So, jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt in diesem Podcast, nämlich in der eigentlichen Frage, um welches Projekt oder welches Thema geht's? Und ich hatte es vorhin schon ganz kurz gespoilert, Daten bei Danone schmecken so gut. Und jetzt gucke ich schon virtuell Richtung Tobias. Was war denn der Auslöser des Projekts? Was hattet ihr für Herausforderungen? Was wolltet ihr tun? Wo wolltet ihr hin? Und ja, beschreibt doch mal ein bisschen den Start.
Ja, sehr gerne. Die Aufgabenstellung bzw. die Problematik, die wir bei Danone haben, ist relativ einfach erstmal beschrieben. Wir sind ein Konsumgüterhersteller von verschiedenen Produkten. Du hast es ja schon geteasert. Wir haben die Fruchtzwerge, wir haben Danisane, wir haben Wasserprodukte wie Evian, Volvic. Dazu haben wir auch noch Alpro. Und wenn man die Produkte beziehen möchte, dann geht man als Kunde natürlich immer in den Supermarkt, teilweise in die Drogerie. Und diese Produkte werden von unseren Kunden, also von unseren Resellern in Supermärkten und Drogeriemärkten, an die Kunden verkauft. Und was ist dann bei uns am Ende das Problem? Wir haben nicht diese First-Party-Daten, sondern eigentlich die Third-Party-Daten, dass wir meistens über Zulieferer Daten bekommen, wie unsere Produkte verkauft werden, weil wir sehen eigentlich nur, was wir zu den Resellern liefern, beziehungsweise teilweise auch sogar nur zu den Lagern der Reseller. So, und aufgrund dieser Problematik, dass wir nicht wissen, wie viel geht an einem sonnigen Tag weg, wie viel geht an einem weniger sonnigen Tag weg, zum Beispiel bei Wasser, wann verkauft sich der Danisane gut, weil der muss gelagert werden, wie gut verkauft sich ein Fruchtzwerge, wann ist der beste Verkaufstag. All die Informationen haben wir theoretisch nicht und die haben aber einen enormen Einfluss auf verschiedenste Faktoren. Und es ist absolut verständlich, dass man als erstes daran denkt, erstmal den Preis zu optimieren. Das ist auch ein Anliegen von Danone, das ist uns auch wichtig. Wir wollen die Preise aber nicht hauptsächlich verbessern, in dem Sinne zu erhöhen, sondern wir wollen vor allem erstmal verstehen, wann sind denn Kunden überhaupt bereit, einen Artikel von uns zu kaufen. Und für uns ist dann nämlich ganz wichtig, welchen Artikel er dann auch wirklich kauft, also wen er mit nach Hause nimmt und nicht einfach beim Reseller, also im Supermarkt, liegen lässt. Weil das hat wieder Auswirkungen auf das, was wir produzieren, auch produzieren möchten, also auf die Produktionsplanung, auf die Logistik, auf die Lieferketten. Und deswegen sind diese direkten Daten, die wir in diesem Projekt eben von den Resellern bekommen haben, super wichtig für uns, eben zu verstehen, wann, wie, wo, in welcher Menge kauft ein Kunde wirklich im Supermarkt unsere Produkte.
Das ist interessant. Weißt du, wann ich eure Produkte kaufe? Wenn mein Dreijähriger die sieht und sagt, da ist ein roter Joghurt und er erkennt ja genau, dass das eurer ist. Und wenn das weit genug unten im Regal ist, damit er das erkennen kann, dann landet das auf jeden Fall in meinem Einkaufswagen. So einfach ist das. Aber vielleicht haben andere Eltern andere Erfahrungen. Genau. Und übrigens, die 17-Jährige isst es auch noch gerne. Also von daher partizipiert sie davon, dass der Dreijährige mich dahin nörgelt, dass ich es mitnehme. Aber gut, schön. Aber das ist ja sehr interessant. Na, ihr seid natürlich erstmal bei dem Reselling relativ weit hinten in der Informationskette. Ihr kriegt also im Prinzip nur aggregierte Werte, wenn ich das mal so richtig übersetzen darf. Und wahrscheinlich aggregierte Werte insofern, dass ihr also keine genauen Zeiträume habt, wann genau was und eben relativ wenig über eure Kunden, eure Endkunden natürlich wisst. Das ist also die größte Herausforderung. Habe ich es richtig mitgenommen?
Genau, im E-Commerce, wenn man das vergleicht, weiß ich ja immer, welcher Kunde eigentlich eingekauft hat. Ich habe meistens einen demografischen Bezug. Ich kenne die Häufigkeit, wie er auf meine Homepage kommt. Ich weiß, wie häufig er ein Produkt bestellt, zu welchem Preis. Also online ist der Kunde ja wirklich gläsern. Im Markt selber ist er für uns eigentlich anonym. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob die Oma ja den Fruchtzwerg kauft für den Enkel, ob es die Mama macht, weil der Dreijährige dabei ist, oder weil bei uns, ja, bei mir persönlich zum Beispiel, die Jungs sagen, wir möchten unbedingt wieder Actimel probieren, weil es das letzte Mal so super geschmeckt hat, kauf doch mal. Genau, also das wissen wir nicht. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir von unseren, wir sehen sie nämlich nicht nur als Reseller, sondern auch als Partner von unseren Supermärkten eben diese Daten bekommen. Ich finde die Einzelheiten, weil Alex die Lösung umgesetzt hat, darf Alex gerne darüber sprechen, über die Details, welche Daten wir genau bekommen. Aber für uns war wirklich die Herausforderung, dass das, was wir bisher gemacht haben, so manuell, semi-manuell im Business. Bei uns gibt es eine Abteilung, die nennt sich PRGM. Das ist die Abkürzung für Price Revenue Growth Management. Und die haben diese Daten in der Vergangenheit erst einmal per Excel und CSV bekommen und haben diese wirklich, man kann sagen, manuell wirklich zusammengetragen. Und dann kann man sagen, wie frustriert die Mitarbeiter sind, wenn die Daten mehrmals wöchentlich kommen oder sehr unregelmäßig und dann sich Daten teilweise überschneiden, weil ein Mitarbeiter von dem Supermarkt dann halt statt die letzte Woche den letzten Monat geschickt hat. Also es war schon sehr großes Frustpotenzial da, bei uns intern mit den Daten zu arbeiten. Man hatte gar keine Lust, diese Daten wirklich zu nutzen. Und dann muss man aber auch sagen, dass im Fachbereich, in der Abteilung PHM, wirklich 2, 3 gute Leute gesessen waren. Die haben das dann semi-professionell gelöst, im Sinne von, sie haben das schon sehr, sehr gut gemacht auf ihren PCs mit Python-Scripts. Und dann war eigentlich die hochprofessionelle Lösung zu sagen, okay, jetzt wissen wir, was wir wollen. Der Use Case ist da. Wir motivieren unsere Mitarbeiter, noch mehr mit Daten zu arbeiten. Und wir machen es aber auch gleich langfristig sauber, dass wir es jetzt einmal aufziehen und dass die Lösung dann die nächsten 2, 3, 4, 5 Jahre auf jeden Fall auf einer Plattform steht, die hochprofessionell gemanagt wird. Genau. Und so kam dann im Endeffekt Qnis unter Alex rein. Und der Alex hat uns einfach geholfen, diese verschiedenen CSV, Excel-Dateien aufzubereiten, sodass sie am Ende bei uns im Power BI landen, damit die Data Analysts in den Fachbereichen damit wirklich arbeiten können.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen was über die Lösung verraten. Power BI ist auf jeden Fall mit dabei, also das Frontend wahrscheinlich. Und Alexander, magst du noch ein paar mehr Details dazu erzählen? Wie sah die Lösung aus und warum sieht sie genau so aus? Also was habt ihr euch dabei gedacht? Mhm. Und wie lange hat es gedauert? All diese Dinge. Mhm.
Ja, also wie sieht die Lösung im Detail aus? Also es war hier vor allem ein Kriterium, dass die Verarbeitungskette, dass die automatisiert abläuft. Tobias hatte gerade erwähnt, es gab da eine Python-Applikation. Ich weiß nicht, wo sie vorher lief, aber es war vor allem die Vorgabe und der Anspruch, diese zu übernehmen, weil die im Grunde genommen verantwortlich war für die Datenbereinigung. Wir haben hier also ein Szenario gehabt. Ich habe jetzt die genaue Zahl nicht mehr vor Augen, aber wir haben Datenlieferungen von 50 verschiedenen Quellen bekommen, die natürlich nicht alle gleich aussahen. Das heißt, diese Daten zu harmonisieren, also in ein gemeinsames Format zu übersetzen, dafür gab es diese Python-Applikation, die vorher wahrscheinlich lokal ausgeführt wurde, wäre meine Vermutung. Und jetzt eben auf einer Datenplattform, in dem konkreten Fall Databricks, laufen sollte, als Zwischenschritt vor der Bereitstellung in Snowflake. Wahrscheinlich fand dann wahrscheinlich der Handover statt an Power BI. Aber insofern galt es also, diese verschiedenen Teile, verschiedenen Komponenten miteinander zu verschalten, dass hier also im Grunde genommen der jeweilige Fachbereich nur noch nach der Prüfung der Excel, das ist also nicht die monatsweise, sondern die wochenweise Datenauszug ist, in einen Storage-Account schmeißen muss und sich im Grunde genommen an der Stelle nicht weiter kümmern und nur noch dann in Power BI nach erfolgter Verarbeitung die Daten abrufen kann. Und an der Stelle, genau, gab es verschiedene Komponenten, die wir implementieren mussten, damit hier die automatische Verarbeitung stattfinden kann. Dieser Teil wurde zuerst mal abgeholt aus dem Exchange-Bereich, wurde in einen Data Lake kopiert oder vielmehr verschoben, nicht kopiert. Und von dort aus hat sich Databricks jetzt ausgestattet mit der Python-Applikation, die ich gerade benannt habe, die auch entsprechend angepasst werden musste, um auf dieser Lösung laufen zu können, hat sich die Datei abgeholt, gemäß der Logik für den jeweiligen Datenzulieferer verarbeitet und nach Snowflake geschoben, nach erfolgter Verarbeitung. Und das war hier im Grunde genommen die Kette, wie wir sie implementiert haben. Genau. Und Databricks kommt hier als Komponente mit rein, weil es hier auch den Anspruch gab, dass die Applikation von einem Databricks-Entwickler einfach angepasst werden kann. Denn wie das halt so ist in der Natur von Daten, die aus verschiedenen Quellen kommen und auch über Zeit angeliefert werden, es ändert sich hin und wieder mal etwas und dann muss das angepasst werden. Und hier war das einfachste Format, die Applikation auf Databricks zu installieren und auch ausführbar zu machen, weil hier Databricks einfach einige Möglichkeiten und ein gewisses Handling bietet, hier komfortabel zu arbeiten.
Vielen Dank. Jetzt wissen wir also schon ein paar Details über die Architektur.
Gerne, bei konkreten Fragen steige ich gerne noch weiter ins Detail ein, aber ich dachte, ich gebe erstmal das Wort zurück.
Vielen Dank. Genau, ich wollte gerade sagen, dass ich das sehr interessant finde mit der Architektur und einfach so mal von der Seite gefragt und auch an euch beide. Ich weiß, wir erzählen alle lieber von unseren Erfolgen, aber gab es denn auch Rückschläge im Projektverlauf? Gab es Schwierigkeiten? Was war so die größte Herausforderung dabei, die verschiedenen Komponenten zu verbinden? Ich meine, es sind ja immerhin drei, die du gleich namentlich genannt hast. Also Databricks natürlich, Power BI, das war ja schon ganz am Anfang gesagt, und Snowflake. Also meinst du damit tatsächlich den Hersteller oder meinst du das Schema? Ich nehme an, du meinst den Hersteller und...
Ja, genau. Die Applikation, genau, also den Hersteller. Das war jetzt nicht das Format, in dem die Daten im Data Warehouse gehalten wurden. Dazu kann ich weniger eine Aussage treffen. Meine Arbeit hat im Grunde genommen an dem Punkt aufgehört. Aber es ging um die Datenplattform Snowflake, genau.
Ja, also welche Herausforderungen hattet ihr? Was waren so die Punkte, an denen ihr vielleicht auch nochmal überlegen musstet oder sind das die externen Daten gewesen, Qualitätsmechanismen, was waren so für Herausforderungen da?
Ich schilder kurz meine Perspektive dazu. Auf jeden Fall galt auch hier das, was man häufiger hört aus der Arbeit mit Daten. Es gibt so diese Meme, sage ich mal, über Data Science als Bereich, wo man sagt, Data Scientists machen 90% Datenbereinigung. Und das kommt natürlich ganz allgemein daher, dass die Arbeit mit Daten viel Datenbereinigung erfordert. Und das war natürlich auch hier eines, ich sag mal, der größten. Das sind Herausforderungen, die sind alle schaffbar. Das war kein Problem insofern, als dass es einfach viel Arbeit erfordert hat. Natürlich bei 50 verschiedenen Zulieferern, die einzelnen Datentransformationskomponenten, die jeweils zuständig waren für die Bereinigung jeder dieser einzelnen Datenzulieferer, die alle, ich sag mal, auf das Niveau zu heben, dass wir alle Daten in einer Tabelle am Ende sammeln konnten. Das war hier sicherlich die größte Herausforderung. Und dann eben damit verbunden auch nicht nur die Anzahl der verschiedenen Datenzulieferer oder der verschiedenen Datensätze, sondern auch die Tatsache, dass sich Datensätze innerhalb eines Zulieferers über die Zeit auch geändert haben und den Code einerseits so zu entwickeln und andererseits auch zu validieren, dass hier am Ende alle Daten sauber in Snowflake landen konnten. Das war hier sicherlich die größte Herausforderung, die aber natürlich schaffbar war. Das liegt in der Natur der Sache und liegt in der Natur einfach des Data Engineerings, würde ich sagen.
Vielen Dank, Alexander, für den Einblick. Vielleicht nochmal Richtung Tobias gefragt. Jetzt haben wir so ein bisschen herausgehört, auch was so die Herausforderungen, oder wir haben gehört, was für Herausforderungen existierten. Vielleicht nochmal an dich die Frage. Wir hatten vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, dass da verschiedene Datenprodukte, Data Products angeboten werden. Was macht ihr denn außer Power BI und wofür sind die Datenprodukte später? Also ist das so ein ganz flexibles Set an verschiedenen Dingen oder gab es da schon eine ganz klare, sag ein Zielprodukt, wo es reinfließt?
Ja, sehr gute Frage.
Danke.
Wenn wir jetzt über die Applikation, die wir zusammen mit Alex, mit QNIS zusammen entwickelt haben, sprechen, dann kann man da auf jeden Fall sagen, dass wir wirklich in einer glücklichen Situation waren bezüglich der Herausforderungen, weil die Datenplattform, wir nennen sie bei Danone intern OneSource, gestanden war, die Applikation, also die Software-Technologie-Bausteine, die haben funktioniert. Das war also alles erstmal infrastrukturtechnisch gut aufgesetzt. Und man muss ehrlicherweise sagen, die Applikation, der Gedanke dahinter, die wurde ja eigentlich im Business schon entwickelt. Und wir haben es ja technisch nur auf eine tolle Plattform gehoben. Das bedeutet, dass wir im Business keine Awareness schaffen mussten, kein Change-Management wirklich betreiben mussten, sondern wir haben quasi direkt den Vorteil aufgezeigt. Wir setzen es auf eine professionelle Plattform auf, wir automatisieren, wir nehmen euch Last weg und das Investment war im Vergleich zu anderen Datenprojekten, fand ich jetzt persönlich relativ gering. Also da war für alle eine Win-Win-Win-Situation dabei. Vielleicht noch ganz kurz, warum wir QNIS überhaupt reingeholt haben. Zum damaligen Zeitpunkt war bei Danone intern die Policy, Data Engineering ist ein Commodity Service und den wollen wir nicht intern haben, sondern den beziehen wir am Markt. Ich persönlich kann die Argumentation nachvollziehen. Ich fand es aber dann auch gut, dass ich in den Folgemonaten interne Data Engineers anstellen konnte, sodass dann ein guter Handover vom Alex auf meine Data Engineers stattgefunden hat. Und die Zusammenarbeit ist so gut, dass der Alex jetzt auch wieder bei uns anfangen wird, weiter an anderen Projekten zu arbeiten, weil wir so viel zu tun haben. Und da mache ich jetzt die Brücke zu deiner Frage, Claudia. Was machen wir konkret mit weiteren Datenprodukten? Das muss man sich so vorstellen, wenn wir in der Danone und in der Supermarktsprache sind, dann möchten wir eigentlich über die Danone-Datenplattform OneSource unseren Kunden intern eine Möglichkeit bieten, Daten wie Produkte echt zu nutzen. Also ich gehe quasi in einen Supermarkt, ich gehe auf die OneSource-Plattform. Jetzt ist vielleicht der Eingangsbereich nicht der Supermarkt mit dem Frische-Bereich, sondern einfach Power BI. Und dort finde ich dann meine Reports, meine Dashboards, ich finde aber auch die Datasets, mit denen ich dann meine Probleme lösen kann. Ja, vielleicht ist es dann nicht der Hunger auf einen Danone-Joghurt, aber zum Beispiel der Hunger zu verstehen, welches Produkt in welchem Bereich, bei welcher Temperatur besser verkauft wird und welches nicht. Oder wie müssen wir in der nahen Zukunft unsere Produkte planen, damit unsere Kunden am Ende auch unsere Produkte in den Regalen dann auch wirklich bekommen. Ich kann da eine kleine Anekdote erzählen, sie ist eigentlich ganz witzig, aber ich habe ungefähr ein halbes Jahr, nachdem ich bei Danone angefangen habe zu arbeiten, hat es mein Nachbar, meine Nachbarschaft, mein Kreis der Bekannten erfahren und die haben mich dann angesprochen, ja, wann ist denn entweder die Fruchtzwerge, der Actimel, der Activia wieder verfügbar und in der Geschmackssorte. Also da sieht man, das ist gar nicht so einfach, die Produkte zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Preis im Supermarktregal zu haben. Und die Palette an Datenprodukten, die wir haben, die ist total unterschiedlich. Wir entwickeln Datenprodukte zum Beispiel für IT selber. Zum Beispiel geht es da um ServiceNow-Daten, um zu verstehen, wie schnell wir Tickets abarbeiten oder wie zum Beispiel der Demand-Prozess funktioniert, welche Summen wir in Demands stecken haben. Wie viel in Purchase Orders, das sind so IT-relevante Themen. Aber dann gibt es auch ganz, ganz breite Themen, wie zum Beispiel, wir machen eine Customer Relationship Management Einführung und wollen Datenprodukte so anbieten, dass auf der einen Seite das CRM-System Daten über OneSource bekommt, das ist unsere Datendrehscheibe, aber auf der anderen Seite, dass das Reporting und der Analytics-Teil teilweise über das CRM-System funktioniert, aber teilweise auch wieder über Power BI. Also da machen wir mit Persona und Design Thinking und Product Thinking schon sehr fortschrittliche Dinge. Und wir haben eine sehr, sehr hohe Bandbreite. Also wir unterstützen die Produktion im Planungsprozess. Wir unterstützen die Finance-Abteilung in Planung, Simulation und Financial Forecasting. Wir unterstützen Sales, PHM. Wir unterstützen uns selbst in der IT. Also es kommt eigentlich nur darauf an, und das ist meiner Meinung nach das Spannende, verstehe ich als Endkunde von Daten und von Datenprodukten, was ich gut gebrauchen kann, um meinen Arbeitsalltag zu erleichtern. Und wenn ich das verstanden habe, zu wem gehe ich, mit dem ich dann gemeinsam daran kooperiere. Und dann kommen teilweise herausragende Datenprodukte und Ideen werden da umgesetzt, die man am Anfang vielleicht gar nicht so sich wirklich vorstellen kann.
Also versteht ihr euch, wenn ich das mal so übersetzen darf, auch schon sehr stark als interner Dienstleister, um eben solche, ich sag mal, Anforderungen, Nachfragen zu unterstützen nach so einem Produkt, das mitzudesignen und dann eben in euren Servicebereich mit aufzunehmen. Mich würde also interessieren, ob ihr als, sag mal, zentraler Dienstleister fungiert, da Anforderungen übernehmt, umsetzt und Dinge bereitstellt, so im Sinne von Data Products. Sehe ich, so wie ich rausgehört habe, auch ein bisschen für den Data Science Bereich, für Analytics. Oder ob ihr eben das auch erlebt, dass die Fachbereiche selbst aktiv werden und sagen, wir wollen das selber anbieten. Also seid ihr ein bisschen zentraler aufgestellt oder eher dezentral?
Ja, sehr gute Frage. Die Frage kann ich entweder mit einem klassischen Jein beantworten oder mit sowohl als auch. Was mir besonders wichtig ist, ist, dass man klare Absprachen hat, aber dass es kein Schwarz- und Weiß-Denken gibt und dass man das auch niemals so sagt, ich bin jetzt nur dafür zuständig und ich bin jetzt nur dafür zuständig. Weil das führt dann meistens eher, dass, so wie es Alex gesagt hat, dass man zu einem Silo-Denken führt, dass Bereiche autark arbeiten und dass dieser Austausch fehlt. Ich bin super happy, wenn bei Danone und darüber hinaus einfach jeder versteht, für was ich stehe, was ich leisten kann. Und wenn man sich dann partnerschaftlich zusammentut und etwas entwickelt, was für alle eine Win-Win-Win-Situation ist und die mehr davon profitieren, dann umso besser. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel, und das habe ich sogar am liebsten, wenn Fachbereiche sich intensiv mit Daten, Datenanalyse, Datenaufbereitung, Data Science und Machine Learning auch beschäftigen, weil dann weiß ich, dass dort eine hohe Daten, also ein hohes Datenverständnis, was Neudeutsch ja meistens als Data Literacy bezeichnet wird. Und wenn das vorhanden ist und wir dann zusammenkommen, also Experten mit Experten sprechen und meistens der eine Experte eine gute Business Language hat und der andere eine IT Language und vielleicht noch jemand das Ganze gut strukturiert und managt, da kommen da herausragende Ergebnisse dabei raus. Und da sollte man einfach nicht die Frage stellen, ob IT jetzt ein Partner ist oder ein Dienstleister oder ein Enabler, sondern immer daran denken, dass die Firma an erster Stelle zu setzen und da gemeinsam auf die Ziele hinzuarbeiten.
Wow, starker Team-Spirit, möchte ich sagen, Tobias, sehr sympathisch. Und ich glaube, genau wie Alexander das gesagt hat, das ist natürlich eine der wichtigsten Erfolgskriterien für, ich sag mal, solche großen Projekte, dass dort eben auch wirklich das Team gemeinsam arbeitet und alle das Ziel für die Firma sehen. Also von daher, das kann man nur unterstreichen. Schön. Vielen Dank für den Einblick auch in das, was ihr da bei Danone macht und was ihr vorhabt. Und vielleicht noch als letzte Frage zum Projekt. Wie sieht es denn aus? Was sind so die nächsten Schritte? Ich habe gehört, Alexander wird euch wieder mit begleiten und neue Themen aufnehmen, vielleicht auf der gleichen Plattform oder auf neuen Dingen. Und was habt ihr so fachlich vor? Was sind vielleicht so kleine Meilensteine, die ihr im Blick habt?
Ja, jede Menge. Es ist wirklich sehr, sehr viel los. Man hat bei Danone schon immer gewusst, dass Daten einfach wichtig sind, auch das Thema Analytics. Wir merken aber immer mehr, dass wir, und auch so wie es Alex gesagt hat, nicht mehr in Silos denken dürfen, sondern wir müssen bei Daten global connected denken, über Systemgrenzen hinaus, über Ländergrenzen, über Teamgrenzen hinaus. Und deswegen steht bei uns extrem viel an. Wir haben ein gewisses Niveau zu haben, gar nicht so viel in Details zu gehen, aber verschiedenste Projekte. Das eine hat mit einer SAP-Harmonisierung zu tun. Da geht es unter anderem auch um die Harmonisierung von Stammdaten weltweit. Es geht um den Rollout von CRM-Systemen in verschiedenen Bereichen. Und da brauchen wir dann auch wieder ein Data Integration Layer oder ein Data Analytics Layer. Oder super spannend, super hot, Hot Topic ist gerade ein Chatbot auf Danone-Daten aufzubauen. Auch das ist gerade im Anrollen. Finde ich aus meiner Sicht das Spannendste überhaupt, weil man ja heute immer sagt, um Daten gewinnbringend einzusetzen, brauche ich immer eine Person, einen Data Analyst, der Daten analysieren und Informationen generieren kann. Aber was passiert denn mit der Rolle, wenn ich morgen einen Chatbot habe und ein Top-Manager, ein Executive einfach die Frage in Klarsprache in den Chat schreibt und gib mir mal den Danone-Umsatz auf Produkt ABC im Markt XYZ in den letzten 2 Jahren und wie hat sich der entwickelt, und der Chatbot kann diese Frage perfekt beantworten. Also ich glaube, da sind wir uns noch gar nicht über die Konsequenzen vollständig bewusst. Und deswegen bin ich umso mehr gespannt, ob beispielsweise dieses Projekt erfolgreich wird und was wir daraus lernen.
Das klingt tatsächlich sehr spannend und auch sehr am Puls der Zeit, muss man ja dazu sagen. Also von daher, da sehe ich schon nächste Podcast-Folgen auf mich zukommen mit euch. Schön.
Ich wollte auch noch ergänzen, dass diese Frage zentral, dezentral, das ist eine, die wir bei der QNIS auch jetzt bei anderen Kunden genau in dem gleichen Format sehen. Jetzt, da wir im Grunde genommen gemeinsam mit unseren Kunden herausgefunden haben, wie handelt man das Technische auf den modernen Datenarchitekturen. Jetzt kommt meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach die Frage auf, wie handelt man denn das Organisatorische? Also wie baut man eine gute Datenorganisation auf den neuen Plattformen auf? Und dazu gehört eben ganz besonders, denke ich auch, dass man seinerseits versteht, dass man nicht nur als Individuum oder als Team unterwegs ist, sondern als Organisation auf der Plattform, wo verschiedene Komponenten, Teams, Daten miteinander interagieren. Und das ist eben genau der Mehrwert, den ich denke, diese Plattformen bieten. Aber das ist nur halt die technische Unterstützung. Und dann muss man eben gemeinsam erarbeiten für sich als Organisation, wie eine gute Datenorganisation vor dem Hintergrund der eigenen Gegebenheiten aussieht. Und das ist hier genau das, was wir auch jetzt bei anderen Kunden sehen. Das wollte ich hier nur ergänzen. Also das ist, wie du sagst, am Puls der Zeit. Ja, genau.
Vielen Dank, ihr beiden. Und jetzt kommt noch was ganz Typisches für den TDWI-Podcast. Ich habe noch ein paar Sätze für euch, die ich euch bitte zu vervollständigen. Also, der erste Satz lautet, und Tobias, ich bitte dich anzufangen, Montagmorgens.
Montagmorgens freue ich mich auf einen ruhigen Start in die Woche mit meinen Kindern am Frühstückstisch, während ich einen hervorragenden Kaffee von der Kaffeemanufaktur Würzburg aus meiner French Press trinke.
Klingt nach einem guten Start in die Woche. Alexander, Montagmorgens, was machst du? Oder was ist bei dir Montagmorgen?
Ja, es steht auch bei mir der Kaffee an erster Stelle. Ich brauche den Kaffee, um in den Tag zu starten. Und dann an nächster Stelle steht natürlich meine Inbox, um zu schauen, was also sich möglicherweise übers Wochenende getan hat und was diese Woche so ansteht bei unseren Kunden, um hier, ja genau, kompetent und gut vorbereitet in die Woche zu starten.
Super, vielen Dank. Zweiter Satz, bevor ich ins Bett gehe, Tobias.
Bevor ich ins Bett gehe, dehne ich mich meistens noch, weil ich teilweise so viel sitze, dass ich echt Rückenschmerzen habe am nächsten Morgen und hoffe, dass durchs Dehnen meistens ganz gut wird.
Alexander, wie sieht's bei dir aus, bevor ich ins Bett gehe?
Tobias Antwort gefällt mir sehr gut. Das sollte ich wahrscheinlich auch mehr in meine Zeit, bevor ich ins Bett gehe, integrieren. Für mich sieht es vor allem so aus, dass ich, bevor ich ins Bett gehe, häufig noch eine ganze Weile wach bin. Ich bin nämlich eine Nachteule und insofern ist das, was ich mache, bevor ich ins Bett gehe.
Okay, und dann bitte noch den letzten Satz vervollständigen und der lautet, BI oder Analytics bedeutet für mich. Tobias, magst du antworten?
Ja, sehr gerne. Bedeutet für mich enorme Herausforderungen für Unternehmen, gleichzeitig aber tolle Möglichkeiten im Team herausragende Ergebnisse zu erarbeiten und die gemeinsam zu feiern.
Alexander, wie sieht es bei dir aus?
Ja.
BI oder Analytics bedeutet für mich?
Genau, bedeutet für mich aktuell vor allem die Frage, die ich auch schon vorhin angerissen habe, wie man eine gute Datenorganisation auf Basis der modernen Data and Analytics-Lakehouse-Plattformen aufbaut. Und zwar ist das nicht eine Antwort, denke ich, die für alle gleich aussieht, sondern hier müssen aufgrund der individuellen Gegebenheiten Anpassungen gemacht werden. Das heißt also für Groß und Klein, für Datenaffin zu Datenneuling, die hier gute Antworten zu finden. Das ist das, was BI für mich aktuell bedeutet.
Vielen Dank. Euch beiden für die Antworten, Antworten natürlich die letzten, vor allen Dingen auch den Einblick in euch, in eure Persönlichkeit, aber eben auch vor allen Dingen den Einblick in dieses interessante Projekt, wo ich wirklich finde, dass viele gute Punkte zusammenkommen und Herausforderungen, die, glaube ich, viele Unternehmen haben, Zusammenführung von Daten und so weiter mit allen Folgen, Bereitstellung von Daten für viele unterschiedliche Interessensgruppen sehr, sehr schön nochmal dargestellt worden und natürlich für die große Portion Team Spirit, Tobias, die du auch nochmal mit reingebracht hast und du natürlich, Alexander, in der Bedeutung auch schon klar unterstrichen hast. Von daher euch beiden nochmal vielen Dank dafür, dass ihr hier mit dabei wart im Podcast und ich hoffe, wir hören bald mal wieder über neue spannende Projekte bei Danone.
Das machen wir, Claudia. Vielen lieben Dank. Bis bald.
Bis bald.
Bis bald. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Ich bin übrigens Kiki, die KI-generierte Sprecherin des TDWI. Der TDWI e.V. ist die wichtigste Wissensdrehscheibe und das größte Netzwerk zum Thema Data and Analytics in Europa. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet zur nächsten Folge aus dem Data Universe.